Guten Morgen, auch von meiner Seite. Bevor wir starten, möchte ich kurz beten. Herr, du hast uns dein Wort gegeben. Und Herr, du regierst, du bist allmächtig. Herr, und du machst, was du willst. Mit wem du willst, was du willst und wie du willst. Und ich danke für alle Gebete, dass mein Reden und mein Predigt gesegnet ist. Und Herr, ich bitte dich, segne auch alle, die diese Predigt hören. Amen. Vor einigen Wochen, liebe Gemeinde, ist in der Ostsee ein Buckelwal gestrandet. Die mediale Aufmerksamkeit war überaus groß und Fachleute aus verschiedenen Bereichen waren sich nicht einig, ob der Wal krank oder gesund ist, welche Überlebenschance er hat und vor allem, wie man mit einem noch lebenden Meeressäuger umgehen soll. Zusehen, wie er stirbt oder retten, weil er noch genügend Lebenszeichen und Lebensmut zeigt. Verschiedene Rettungsaktionen spalteten die Ansichten bis in die politische Ebene hinein. Und circa 40 Tage lag der Buckelwal lebend auf der Sandbank, bis sich schließlich eine privat finanzierte Initiative um ihn kümmerte und er in einer aufwendigen Rettungsaktion in der Nordsee freigelassen werden konnte. Die Geschichte hat viele Menschen emotional erreicht, auch solche, die vielleicht kaum über Schöpfung, Verantwortung oder Umkehr nachdenken würden. Aber nicht die Sensationslust oder der Medienhype ist der entscheidende Punkt, sondern warum ein einzelnes, bedrohtes Geschöpf plötzlich Mitgefühl, Aufmerksamkeit und Nachdenklichkeit auslöst. Warum bewegt das Schicksal dieses Buckelwals so viele? Warum hoffen Menschen gemeinsam auf Rettung und Bewahrung des Lebens? Vielleicht, weil tief in uns doch etwas von Gottes ursprünglichem Auftrag lebt, etwas zu bewahren, anstatt zu zerstören, Erbarmen zu empfinden und aktiv zu werden, anstatt gleichgültig wegzuschauen. Auch mich hat das Schicksal dieses friedlichen und intelligenten Lebewesens sehr berührt. Nicht nur die Umwelt ist in Unordnung geraten, sondern auch in mir, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in unserer Politik liegt vieles im Argen. Es ist das, was wir täglich sehen, in den Schlagzeilen lesen, im persönlichen Umfeld oder auch in den Nachrichten hören und sehen. Die Sünde nimmt in der Gesellschaft gerade wieder überhand. Sexuelle Entartung und Ausschweifungen, Pornografie, Kindesmissbrauch, Gewalttaten, Mord, Betrug, Terrorismus und so weiter und so fort. Die Welt scheint nicht nur, sie ist voller Lüge, Hass, Gewalt und moralischem Verfall. Ja, wir alle stellen fest, dass in der Welt nicht nur gute, sondern auch böse Menschen gibt. Und in mir kommt auch dann der Wunsch auf, dass diese doch auch ihre gerechte Strafe erhalten sollten. Wie schwer fällt es dann uns auch, diesen Menschen dann auch noch etwas Gutes zu wünschen oder Gottes Gnade zu gönnen? Wir würden es doch lieber sehen, wenn sie ihre Strafe erhalten und sie vielleicht sogar einfach verschwinden würden. Menschen dagegen, die wir mögen, die uns sympathisch sind oder die uns leid tun, denen wünschen wir doch gerne Gutes und Gottes Gnade und Barmherzigkeit, weil wir denken, dass sie es verdient haben. Wir beten sogar für sie und es fällt uns gar nicht schwer. Anders ist es aber mit den bösen Menschen. Gleich ob sie uns nah oder es sich um völlig Fremde handelt. Wir regen uns auf über sie, zerreißen uns den Mund und es fällt uns wahrscheinlich auch nicht ein, für sie zu beten. Ich tue mich in den meisten Fällen immer noch schwer, Fremden oder Menschen, die Jesus nicht kennen, von seiner Liebe und Gnade zu erzählen, von einem Gott, der die Bösen nicht endlos gewähren lässt, der eine große Geduld hat und letztlich alle Menschen zur Umkehr einladen möchte, weil er sie liebt. Heute geht es in unserer Predigt um den Propheten Jona und seine Einstellung zu den Menschen in Ninive. Es geht um ihn persönlich. Ich lese aus dem Buch Jona. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so daß das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so daß wir nicht umkommen.« Und sie sagten einer zum anderen, »Komm und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück ins uns trifft.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, »Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du?« Und er sagte zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat.« Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, »Was hast du getan?« Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, »Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt?« Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwegen über euch gekommen ist.« Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, »Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat.« Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Soweit. Gott beauftragt also Jona, nach Ninive zu gehen, um ihnen sein Strafgericht zu verkünden. Ninive war eine große Stadt im Assyrischen Reich, und die Assyrer waren besonders grausame Menschen, und Jona hasste sie. Als Gott ihm diesen Auftrag gibt, hat Jona dazu überhaupt keine Lust und kein Mitleid mit diesen Leuten. Er hasste sie nicht nur, er gönnte ihnen auch keinen Neuanfang und schon gar nicht Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und er fürchtete sogar, dass Gott in seiner grenzenlosen Liebe sein Gericht gar nicht ausführen würde. Und so flieht Jona vor Gott. Er will so weit weg wie möglich, bis nach Tarsis, was wohl in Spanien lag. Und zur damaligen Zeit war es für die Menschen das Ende der Welt. Also ging er in die entgegengesetzte Richtung von Ninive. Und weil er so weit weg sein wird, dachte er sich, müsste sich Gott schon jemand anderen suchen, der nach Ninive geht. Vielleicht hatte er aber auch Angst vor den Reaktionen der Menschen, wenn er etwas androht und dies dann doch nicht passiert, wenn sie ihn konfrontieren würden. Wo bleibt denn dein Gott, um uns zu vernichten? Und er steht da wie ein falscher Prophet und wird lächerlich gemacht und sogar umgebracht, was gar nicht so abwegig war. Wer mag schon etwas verkünden und weitergeben, das niemand hören will, wie die Zerstörung der eigenen Stadt, der eigenen Existenz oder gar Gottes Gericht? Aber was ist, wenn er diesen Auftrag nicht ausführt, eben wie Jona die Flucht ergreift? Dann würde er den Menschen die Chance nehmen, sich zu ändern, von ihren Sünden abzulassen. Er würde sogar auch Schuld auf sich laden, weil er es ihnen nicht gesagt hat und sie gewarnt hat. Jona macht sich also auf den Weg nach Tarsis. Mit an Bord ist eine ungläubige Mannschaft. Aber Jona kommt nicht weit. Gott schickt ihm einen Sturm und die Seeleute haben fürchterliche Angst und jeder fleht zu seinem Gott. Und Jona, der schläft. Und der Kapitän, der weckt ihn und fordert ihn auf, zu seinem Gott, also zu Jonas Gott zu beten. Vielleicht ist es gerade der Gott, der hilft. Und in ihrem Aberglauben werfen die Seeleute das Los, um dieses Unheil, warum dieses Unheil über sie gekommen ist. Und so fällt es tatsächlich auf Jona und schließlich muss er mit der Wahrheit herausrücken und seine Flucht vor Gottes Auftrag bekennen. Und selbst diese Heiden sind entsetzt über das Verhalten und bekommen Angst. Aber was ist die Lösung? Die Lösung, die kommt von Jona selbst, denn er erkennt, dass der Sturm wegen ihm geschieht. Und so bittet er sie, ihn ins Meer zu werfen, damit der Sturm aufhört. Die Seeleute rufen sogar zu Gott, dass ihnen nichts passiert, weil sie etwas tun sollen, was sie gar nicht möchten. Jona wird also ins Meer geworfen und der Sturm legt sich und die Besatzung bekehrt sich und bringt Gott sogar Opfer. Und plötzlich wird sichtbar, vor Gott kann man nicht davonlaufen. Jona wollte weit weg von Gottes Auftrag und seinem Angesicht, aber die Flucht, die brachte keinen Frieden. Sie brachte einen Sturm. Und vielleicht kennen wir solche Stürme auch, wenn wir vor Gottes Reden ausweichen, wenn wir Dinge verdrängen, wenn wir bewusst eigene Wege gehen. Nicht jede Krise ist unbedingt gleich die Strafe Gottes, ganz klar. Aber ein Leben gegen Gottes Willen raubt auf Dauer Frieden, Klarheit und Halt. Und dann bestellt Gott einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Drei Tage und drei Nächte betet und fleht er aus dem Bauch des Fisches zu Gott und gelobt: Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und Gott hört Jona und er wird wieder ans Land gespuckt. Und Gott hört auch uns, unser Flehen, unser Bitten, und wir dürfen sicher sein, dass er das nicht unbeantwortet lässt. Denn er sagt im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not und ich will dich retten und du wirst mich preisen. Vielleicht kann sich der eine oder andere an solch stürmische Zeiten auch erinnern, in denen wir von der Dunkelheit verschluckt fühlten, in denen wir geh- oder befangen waren und voller Angst und Sorge. Jona erhält eine zweite Chance und er geht tatsächlich nach Ninive. Und eigentlich ist die Stadt so groß, dass man 3 Tage braucht, um sie zu durchqueren. Aber Jona geht nur eine Tagesreise weit. Anstatt den Menschen nun von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu erzählen, um sie zu Buße und Umkehr zu bewegen, sagt er nur ein paar Worte. Noch 40 Tage und Ninive ist vernichtet. Darin spiegelt sich sein ganzer Widerwille. Es ist keine lange Predigt, in der er den Bewohnern ihre ganzen schrecklichen Taten aufzählt und aufzeigt, sie verurteilt und zur Buße und Umkehr ermahnt und auffordert, so wie wir es wahrscheinlich erwarten würden, sondern er sagt nur einen einzigen Satz, noch 40 Tage und Ninive ist vernichtet. Dann geht er, setzt sich vor die Stadt und wartet, was Gott nun machen wird. Und im Geheimen hat er sich wahrscheinlich gewünscht zu sehen, wie die Stadt vernichtet wird bei so viel Bösem. Seit dem Sündenfall, seit Adam und Eva, liebe Gemeinde, erleben wir, dass es Gutes und Böses gibt. Auch durch uns und durch uns selbst. Auch wir denken, reden und tun immer wieder Böses. Auch wir haben die gerechte Strafe verdient. Und so kann sich jeder gerne fragen, warum hat Gott mit mir so viel Geduld, mit uns und unserer Gesellschaft, mit Regierungsverantwortlichen und Kirchenvorstehern? Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, wissen, was gut und böse ist und fragen dann, wo ist Gott? Warum lässt er das alles zu? Warum duldet er so viel Schlimmes und greift nicht ein? Sie beschuldigen ihn dafür, dass er nicht eingreift. Aber was heißt das? Wir befürworten Gottes Gericht, solange es andere betrifft. Aber wenn es uns um uns selbst geht, möchten wir gerne die Gnade, Barmherzigkeit und Gottes Eingreifen erfahren. Und im Vergleich zu anderen fühlen sich die meisten nicht so sündig wie die da. Diese bösen und schlechten Menschen. Doch im Römerbrief Kapitel 3, Abvers 10 steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle Menschen haben gesündigt und werden die Ewigkeit mit Gott nicht erreichen. Es gibt tatsächlich Menschen, die von sich behaupten, nicht zu sündigen oder gesündigt zu haben. Sie argumentieren, dass sie niemand umgebracht haben und versuchen würden, gut, friedlich und rechtschaffen zu leben. Und wie ihr euch denken könnt, sie lügen und haben damit schon gesündigt. Denn nicht nur, was jemand tut, auch was jemand Böses denkt und spricht, es wird Gottes Anspruch nicht gerecht werden. Alle brauchen die Lösung für das Problem der Sünde und Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Und die Bibel, die hat auch die Lösung. Es ist Gottes Liebe durch den Tod von Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden ist. Und damit werden alle Menschen, die das glauben, Vergebung erhalten und Gottes Strafgericht entgehen. Und im 1. Korintherbrief heißt es, Kapitel 1, Vers 21, Gott beschloss, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Jona sitzt also und wartet, was mit Ninive geschieht. Und wieder erwarten nehmen die Menschen von Ninive die Botschaft sogar an. Sie haben ihre bösen Taten bereut, haben sich in Sack gehüllt und gefastet, und der Untergang ist ausgeblieben. Sogar der König, der mächtigste Mann der Welt, der damaligen Welt, der sicher vor nichts und niemand Angst hatte, hat die Botschaft ernst genommen, sich in Sack gehüllt, gekleidet und in die Asche gesetzt. Und es war ihm so ernst, dass er sogar einen Erlass bekannt geben ließ, weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, sagt er, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Wer weiß? Und er hat sich gedemütigt vor Gott. Gott wirkt nicht durch Zwang und Macht und menschliche Klugheit, sondern durch das ausgesprochene Wort. Jona bringt eine kurze, unbequeme Botschaft, die eigentlich keine Hoffnung enthält, und dennoch führt Gott dadurch eine ganze Stadt zur Umkehr. Es ist ein Grundmuster von Gottes Handeln. Er rettet durch die Verkündigung der Botschaft, die vielen zunächst unscheinbar und sogar töricht erscheint. Und sie haben sich geändert. Und Gott hat seine Meinung geändert. Auch Hesekiel rief den Leuten zu: kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Und es ist eine Einladung zur inneren Veränderung, zum Nachdenken über das eigene Handeln und zur Rückkehr zu einem guten, gerechten Leben. Wisst ihr, Gott sagt: Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Und heute, was würde wohl heute geschehen, wenn jemand auftritt und prophezeit: In 40 Tagen werdet ihr vernichtet werden? Die Stimme desjenigen, der zur Umkehr aufruft, zur Buße, zur Besinnung, die würde wahrscheinlich in dem Geschrei und Gekreische der Gottlosen untergehen. Und in unserer derzeitigen Welt machen sich viele Menschen eher zum Kampf bereit und rüsten auf, als dass sie umkehren. Die Heiden von Ninive, die tun Buße. Gott hat die Stadt verschont, weil er ihre aufrichtige Umkehr gesehen hat. Aber Jona, der Gottesmann und Prophet, freut sich gar nicht. Er könnte ja jubeln, so viele Menschen wurden durch seine Botschaft gerettet. 40 Tage hat er abseits der Stadt auf den Untergang gewartet und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, jetzt wird er sogar gegenüber Gott zornig. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Wie stehe ich jetzt da? Erst kündige ich an, dass die Stadt vernichtet wird und dann passiert doch nichts. Wie glaubwürdig würde ich künftig sein? Und Gott lässt sogar als Trost und in seiner Fürsorge einen Strauch wachsen, der Jona Schatten spendet. Und Jona freut sich. Doch dann frisst ein Wurm ihn wieder ab und Jona brennt die Sonne auf den Kopf. Und so wird er ganz ermattet und wahrscheinlich hat er einen Sonnenstich bekommen und schließlich will er auch sterben. Und Gott fragt ihn, ist es richtig von dir, dass du wegen dem Rizinusstrauch so wütend bist? Und anstatt, dass er sagt, es tut mir leid, antwortet er auch noch mit einem Ja bis zum Tod. Und dann erteilt Gott ihm eine Lektion. Du hast nichts dazu beigetragen, dass der Strauch gewachsen ist. Er wuchs über Nacht und verschwand über Nacht. Sollte ich nicht eine so große Stadt wie Ninive mit 120.000 Einwohnern, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich nicht eine so große Stadt verschonen? Werden wir nicht immer oder auch immer wieder von Gott getröstet mit Annehmlichkeiten, guten Umständen, materiellen Dingen? Er gibt uns etwas, das uns freut, aber dann kann er uns das auch wieder nehmen. Gott macht, wie und wann er will. Ja, eigentlich zeigt sich, gehen wir wieder zurück zu Jona, recht egoistisch und gemein. Ihm geht es mehr um sich und um sein eigenes Volk, den Israeliten, als um andere und noch dazu um die Feinde Israels. Er wünscht ihnen das Gericht für ihre bösen Taten und schon gar nicht Gottes Gnade. Steckt nicht ein Jona auch in uns selbst? Sein Wesen und Denken, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind? Wir zeigen auf Jona und wundern uns über seinen Ungehorsam und seine Haltung. Er flieht vor Gottes Auftrag. Er möchte diesen sündigen Menschen nicht die Möglichkeit der Rettung überbringen und Gottes Gnade haben sie schon gar nicht verdient. Und wie viel Ninivit steckt in uns? Ich denke, dass es alles ist. Ob in Gedanken, in Worten oder Werken. Und in der Schrift heißt es, alle haben gesündigt, alle haben den Tod verdient. Gott unterscheidet nicht zwischen leichten Sünden und schweren Sünden. Wir können so nicht mit ihm in der Ewigkeit sein. No way. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber die gute Botschaft ist doch, dass Gott uns Jesus geschickt hat, der von keiner Sünde wusste, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Er hat sie getragen. Er ist gestorben und wieder auferstanden. Er hat bezahlt für uns, damit wir als gerecht vor Gott treten können. Wisst ihr, die Geschichte von Jona ist nicht nur vor ca. 2700 Jahren passiert, sie passiert täglich durch uns, durch unsere Gesellschaft, auch in christlichen Kreisen. Wir hören und sehen es täglich. Und wir haben alle den gleichen Stand. Alle den gleichen Stand. Wir sind Sünder und bedürfen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Gott ist sehr geduldig und möchte, dass keiner, wirklich keiner, verloren geht. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt er gelten. Nur diese Gerechtigkeit. Nicht wegen meiner guten Taten, sondern allein, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Und dies gilt für alle Menschen, alle gleich, ob ich sie mag oder nicht, ob sie gut oder schlecht sind. Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist größer, als was wir getan haben. Das sind die wichtigsten Bibelstellen, die ich ausgesucht habe. mache dich auf, geh nach Ninive. Jona aber machte sich auf, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Der Herr aber entsandte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Ich rief zum Herrn in meiner Not, sagt Jona, das Heil ist beim Herrn. Und Gott sagt, und Jona sagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Und das missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und dann sagt Gott, und mich sollte nicht jammern, Ninive, die große Stadt und die vielen Tiere. Ich komme zum Schluss. Vielleicht steckt mehr Jona in uns, als wir wahrhaben wollen. Wir wünschen uns Gerechtigkeit für die anderen, aber Gnade für uns selbst. Wir sehen die Schuld der Welt und übersehen unser eigenes Herz. Doch genau deshalb kam eben Jesus. Nicht für die guten Menschen, nicht für Gerechte, sondern für Sünder, für Menschen wie die Niniviten, für Menschen wie Jona, für Menschen wie uns, wie ich und du. Gott gibt uns nicht auf, er ruft uns doch. Er warnt uns wiederholt und er will uns auch retten. Und vielleicht ruft Gott heute nicht zuerst die anderen zur Umkehr, sondern uns selbst, dich und mich. Warum wollen wir fliehen vor ihm und unsere Herzen verschließen? Lasst uns nicht länger warten, sondern umkehren und leben aus der Gnade, die wir so dringend nötig haben. Herr, wir bitten dich, hilf uns dabei. Ich habe mit dem Buckelwal in der Ostsee angefangen und dem Mitleid, das viele Menschen bewegt hat, zu handeln. Das Buch Jona endet nicht mit einem Fisch oder einem Meeresbewohner, nicht mit Ninive, nicht einmal mit Jona. Es endet mit Gottes Herz, einem Herzen, das sich über verlorene Menschen erbarmt und das selbst Tiere nicht vergisst. Amen.